Golfball und Hauptreiskarte.
Ja, ich glaube, in Tira heißt es so.
Es gibt irgendwo ein Vers, da ist was mit.
Und die Bundeslade holt. Ja. Die Bundeslade zurückholt.
Zweites Samuel 6.
Aber es ist nicht die Bundeslade. Man schlägt die Bundeslade jetzt, also die Hütte David.
Naja, aber da hätte er sie zurückgeholt und hätte aber vor Gott getanzt und hätte ihm Lob und Ehre gegeben. Ja. Dass die Beziehung wieder zu Gott.
Ja, der Lobpreis ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt.
Vorgestellt hat. Ja. Also sein Volk, halt, er war ja König, oder?
Okay, weitere Vorschläge.
Es gibt doch diesen Vers, dass David treu war über sein Haus. Und dann gibt es irgendwie da eine Parallele entweder zu Jesus oder so oder zu jemand anderem. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, also deshalb habe ich gedacht, Davids Hütte ist so wie sein Haus und das heißt so viel wie sein Königreich.
Ja, es ist immer ein bisschen Wahrheit dabei. Aber der Kern hat noch keiner drauf bis jetzt.
Also vielleicht wäre es mal gut, wenn wir das wirklich mal nachlesen, was da alles steht, oder? Über die Hütte Davids und vielleicht mal den historischen Ablauf, weil ich weiß nicht, ob es eben so klar ist, weil auf den Videos von Hartwig Henkel redet er da, also ich habe ein anderes angeschaut als das, was Gisela in die Gruppe gestellt hat, weil es kürzer war, das war nur 38 Minuten, dann seien es immer eine Stunde. Und da sagt er eigentlich nichts, also er geht auf keine alten Bibelstellen zurück, ne? Was ist denn tatsächlich Hütte Davids oder schaut es im Alten Testament an? Ich weiß nicht, ob ihr was in dem Teaching von dir, ob da was drin ist. Weil ich glaube, es wäre halt schon mal gut, sich das anzuschauen, was ist denn genau historisch passiert damals und so weiter, weil das eigentlich, er erwähnt es nur, aber er redet nicht drüber, weil das ist mega interessant.
Hast du dich...
Ich habe das ein bisschen
angeschaut. Dann referierst du doch gerade ja. Kurz, oder?
Also vielleicht einfach vom Historischen her ist einfach so, dass ja die Bundeslade, wissen wir, die hatten ja mal die Philister geklaut, dann haben sie sie wieder zurückbekommen. Aber die Bundeslade zu dem Zeitpunkt von David, die war in Bethel, keine Ahnung, wie sagst du in Deutsch? Bethel? Bethel. Ja, Bethel ist es. In Bethel, genau. Und das Erste, was David eigentlich unter anderem getan hat, also war, dass er ja Jerusalem erobert hat. Und wir können das meiste davon nachlesen in 1. Chronike 15, 16 und 25. Da findest du sehr viel über die Hütte Davids. Wenn ihr euch das mal aufschreiben wollt, das könnt ihr vielleicht teilweise, wenn wir es auch zu Hause dann sehen, wird das eine oder andere, können wir mal angucken. 1. Chronike 15, 16 und 25. Da finden wir Sachen über die Hütte Davids. Also Fakt ist der, die Bundeslade war nicht in Jerusalem, die war nicht in ihrem Tempel, einen Tempel gab es sowieso nicht. Es war praktisch, die Hütte war in Bethel. Und was die im Prinzip dann der David gemacht hat, er hat einmal, was vielleicht noch interessant ist zu sehen, dass David ist in vielerlei Hinsicht ja ein Bild von vom zukünftigen Messias. Er war ja nicht nur ein König, er war Prophet, er war König, wie Jesus auch, ne? Er war Prophet und er war aber auch ein Anbeter. Ja? Das sehen wir so, das sind, glaube ich, so seine Hauptdinge, die er, und in vielen Psalmen sehen wir einfach auch dieses Herz von David. Jesus zitiert übrigens, ne? Einmal wurden die Jünger zum Beispiel, die Pharisäer konfrontiert, wo er diese Bibelstelle, also aus dem Psalm bringt, der Herr sprach zu meinem Herrn, ne? Weil sie haben ja gesagt, der Messias wird ein Sohn von David sein. Er sagt ja, wieso sagt dann David, der Herr sprach zu meinem Herrn? Ne? Wie kann der Herr, also dieser zweite Herr ist der Messias, wie kann der Herr der Messias sein, wenn er ein Sohn von David ist? Ne? Wo Jesus zum Beispiel David zitiert. Also da ist schon ein ziemlicher Zusammenhang. Wir sehen da viele Bilder von David, Messias, zukünftigen, und er war einfach auch ein Sinnbild vom zukünftigen Messias. Und was er gemacht hat, er hat
Er hat ja dann die Bundeslade wieder nach Jerusalem zurückgeholt. Erstmal auf eine falsche Art und Weise, wissen wir auch, dann hat es nicht funktioniert, dann hat er den Herrn gesucht und so weiter. Aber der Punkt ist der, die haben vorher auch in Jerusalem angebetet. Die haben vorher auch ihre Opfer gebracht. Die hatten ihren Vorhof und dieses Zelt, das stand zwar dort, aber die haben, und ich glaube, das ist fast wie ein Bild, was wir teilweise heute in den Gemeinden haben, die haben geopfert, die haben gemacht und die haben getan, aber hinter dem Allerheiligsten, da war nichts. Die hatten irgendeine Stiftshütte, irgendwas hatten die aufgebaut und die haben dann da ihr Zeug gemacht, aber die Herrlichkeit des Herrn war nicht dort. Aber sie haben ihr Ding abgezogen. Sie haben ihre Routine gemacht. Und die Herrlichkeit des Herrn war nicht da. Und David hat gesagt, das geht so nicht. Das ist nicht richtig. Und was hat er gemacht? Er hat dann die Bundeslade irgendwann dann auch wieder zurückgebracht in diese Hütte. Aber er hat dann die Hütte Davids gebaut. Und die war komplett anders als das, was vorher war. Es gab keinen Vorhof. Es gab kein Allerheiligstes. Es war einfach nur eine Zeltplane. Und die Zeltplane, die war offen. Jeder konnte reinsehen. Jeder hat die Bundeslade gesehen. Und obwohl wir genau wissen, da hat David eigentlich was gemacht, auch schon prophetisch. Und es war richtig, das war ja von Gott. Es war okay, aber es wäre eigentlich total nicht okay gewesen. Wir wissen, was schief... Nach dem Gesetz wäre es nicht okay gewesen. Wir wissen genau, was passiert ist, als einer versucht hat, die Bundeslade anzufassen, ne? Und das Volk, das jeder auf die Bundeslade sieht und das nicht hinter einem Vorhang versteckt, das war absolut undenkbar. Das war eigentlich falsch, das war nicht richtig. Aber er hat es trotzdem so gemacht, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihn geleitet, das Ding hinzustellen. Und dann ist das Interessante, was du dann nachlesen kannst, ist, dass er hat die Bundeslade zurückgebracht und er hat ein einziges Mal Opfer dargebracht. Sollte uns versagen. Ne? Einmal. Er hat einmal er hat einmal ein Dankopfer und ein Heilsopfer dargebracht. Ein einziges Mal. Und Adam gab es nur noch, und ich glaube, das ist die Berufung der Gemeinde, dass wir das sehen. Ab dann, er hat nur einmal ein Opfer darbringen lassen in dieser Hütte Davids. Nur ein einziges Mal. Ein Heilsopfer und ein Dankopfer. Und ab dann gab es nur noch 24 Stunden nonstop Lobpreis, Anbetung, prophetisches Reden. Und vielleicht soll man das eine oder andere so ein bisschen anschauen.
1. Wir haben doch da erstmal noch da Abendmahl, guck mal, Vers 5.
Ja.
Und er hat doch dann erstmal noch alles zusammen gegessen. Den Vers, den du davor angeschaut hast, ist welcher war es?
1. Korinther 15,1.
Mit dem Brandopfer und Heilsopfer. Das wäre
ein Heils.
Da haben sie an jedem noch Essen verteilt und so. Dattelkuchen und so.
Ja. Genau, also da ist so viel Symbolik drin, ne, dass jeder davon teilhaben konnte, jeder hat es gesehen, jeder war Teil dieser Opfer, das war nicht irgendwie ne, wie vorher. Und wie gesagt, es gab in dieser Hütte Davids gab es kein Heiligstes, kein Vorhof, also früher gab es ja den Vorhof, das Heilige und dann das Allerheiligste. Es gab nur ein Allerheiligstes.
Die Bundeslade war offen. Wo kann man das nachlesen, wie dieses Zelt aussah? Also ich lese nur im David, ich lese 1. Chronik 15, und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Genau. Aber wie es genau aussah?
Genau, das war's. Er hatte ein Zelt. Mhm. Er hatte ein Zelt, und wenn du so ein bisschen weiterliest, dann auch in 25 und so, da war nur ein Zelt, da war kein Heiliges, Allerheiligstes und so weiter. Es war einfach nur ein Zelt, und dieses Zelt war offensichtlich offen. Du siehst es auch, wie er das beschreibt, wie er die Leute dann aufgestellt hat, dass sie vor der Bundeslade waren, dass alles voll drauf sehen konnte. wie sie anbeten sollten. Und er hat auch die Leute ja wirklich angeleitet. Er war ja eigentlich wirklich der Prophet und er hat Leute tatsächlich gelehrt, prophetisch zu reden, zu prophezeien. Man geht davon aus, dass die meisten der Psalmen, die wir lesen, sind in dieser Zeit entstanden. Die stammen von da.
Aber Detlef, warum wollt ihr jetzt...
Mikro bitte.
Und warum wollt David jetzt trotzdem einen Tempel bauen?
Der Mann war es, glaube ich, nicht an, oder?
Nee, wenn das auf rot ist.
Ist nicht auf rot, ist auf grün.
Jetzt ist das grün.
Ja, ist dann sprich.
Und warum wollte David dann einen Tempel bauen? Wenn er dann eigentlich schon viel weiter war? Weil er wollte ja bauen und dann hat Gott gesagt, du darfst gar nicht bauen.
Ja.
Aber Gott hat ihm den Bauplan gezeigt, komplett. Und ich denke, Grund war, David wohnte selber im Palast und dachte, und der Herr, wo so viel größer ist, so viel höher ist, dem gebührt doch eigentlich ganz anderes Gebäude oder andere, viel mehr Ehre. Und ich glaube, vielleicht deswegen.
Und ich glaube, es war auch immer noch alter Bund, letztendlich.
Ja, ja, es war alter Bund,
natürlich. Es war immer noch alter Bund. Trotz allem eben sehen wir ja viel Prophetisches, was im Neuen schon passieren wird. Und diese Bibelstelle, die ja auch in Apostelgeschichte 15 und in Amos zitiert wird, also da wird ja Amos zitiert, ne? Da geht's ja letztendlich um die Hütte Davids, die Gott wieder aufrichten will. Ja, die mal da war, aber die weg ist, die Gott wieder aufrichten will, und zwar jetzt eigentlich durch uns, durch die Gemeinde unter anderem, ja, wo einfach diese Prinzipien wieder aufgebaut werden. Und dann steht da was ganz Wichtiges, da steht nämlich damit. Damit was?
Die übrigen den Herrn erkennen.
Damit die übrigen den Herrn erkennen, ganz genau. Gott will diese Hütte Davids wieder aufbauen, damit die Nationen den Herrn wieder erkennen. Ja, und das ist, glaube ich, schon was Gott will. Wie gesagt, damals war es noch alter Bund. Es war noch nicht, der neue Bund war noch nicht da, aber wir sehen ja viel eben diese besondere Rolle von David als Bild für den Messias. Auch David hatte unglaubliche Erkenntnis. Er hatte auch schon Erkenntnis über Gnade, dass wir Opfer, hast du dir nicht gewünscht? Ja, das ist nicht, was er will. Er will unser Herz, er will unsere Hingabe. Opfer alleine will er nicht. Er will unser Herz. Ja, und David hatte schon große Erkenntnis über viele, viele Dinge, die wir eigentlich, die uns heute sonnenklar sind oder sollten sein, wie auch immer. Ja, wo David schon drin gewandelt ist, die für die damalige Zeit nicht sonnenklar waren und ja, nicht das waren, was eigentlich ist.
Punkt, ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der war da wirklich besonders begnadet und von Gott auserwählt. Das war beim Saul, bei seinem Vorgänger nicht. Saul hat ganz furchtbar versagt, weil er die Menschen mehr gefürchtet hat wie Gott. Und das war auch bei seinem Sohn Salomo nicht. Salomo hat nie diese Beziehung, diese enge Beziehung, kommt nicht raus aus der Bibel, dass der so enge Beziehung mit Gott gehabt hat. Er war jetzt nicht komplett falsch. Ja? Aber wir sehen ja, auch das Ende vom Salomo natürlich, das hat dazu geführt, dass das Volk geteilt wurde. Zwei Reiche. Also David hat da wirklich eine herausragende Position und Stellung gehabt, ich denke. Und das ist wirklich, wirklich nur bei David. Und das Ganze spielt sich ja wirklich innerhalb von diesem alten Bund ab. Ja.
Also hat er schon eine spezielle Rolle auf jeden Fall. Es gibt nicht viele, wenn man nach dem Herzen Gottes, ne? Und Gott sagt über seinen Sohn, du bist mein geliebter Sohn. David war auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja? Nicht so wie sein Sohn, aber auch. Und er war ein Bild für den Messias, auf jeden Fall. Ne? Und hat viele Dinge eben damals schon in Gang gesetzt. Was hatte ich denn noch? Ja, vielleicht, was hast du jetzt, also damals, die Gottes soll niemand tragen, aber, okay, machen wir, Erste Chronik ist 16, 1 und 2. Mach mal das. Nochmal anschauen. Also da lesen wir das über das Opfer, ne, das er dargebracht hat. Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Also das ist ganz klar diese Hütte Davids. Übrigens das Zelt oder Hütte ist das gleiche Wort. Ja, das ist diese Hütte Davids oder das Zelt Davids oder wie immer du es bezeichnen willst. Es ist gleich, egal ob der Hütte oder da. Es sind aber nur unterschiedliche deutsche Übersetzungen, aber es ist eigentlich das gleiche Wort im Hebräischen. Und sie brachten das Brandopfer da und als David und sie brachten das Brandopfer, ein Halsopfer da vor Gott. Und dann Vers 2, und als David die Darbringung der Brandopfer und der Halsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Also ist auch wir sollen ja Priester sein vor Gott. Ja, was war damals die Aufgabe von Priester? Opfer zu bringen.
Blut zu besprengen von dem Opfer des Geschlechts.
Genau. Aber auch, was wir hier auch sehen, auch den Segen von Gott auf das Volk zu bringen. Auch das war eine Aufgabe vom Priestertum. Ne? Genau. Und ein Stück weit ist es immer noch unsere Aufgabe. Ja. Die Menschen eigentlich im Prinzip ja von Sünde überführen, dass sie Buße tun, dass sie den Segen empfangen können von Vergebung, von all dem. Ne? Das ist dieser auch mit dieser Priesterdienst, den wir haben. Ja.
Wir dienen Gott, unser Fokus ist auf Gott, nicht aufs Volk in erster Linie, aber wir sind Vermittler zwischen Volk und Gott.
Genau.
Das macht ein Priester.
Menschen mit Gott wieder versöhnen,
ja.
Im Prinzip.
Versöhnen.
Ja.
Genau,
dieser Versöhnungsdienst, den wir da haben.
Wir tun Fürbitte fürs Volk. Das ist der neutestamentliche Fokus.
Dann lesen wir vielleicht noch 3, auch gerade noch, dann haben wir einen Zusammenhang. Und dann ab Vers 4 ist nochmal interessant. Und er verteilte an jeden Israeliten von Mann bis zur Frau, an jeden einen Laib Brot, einen Dattelkuchen, einen Rosinenkuchen. Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israel, rühmen, preisen und loben sollten. Also vor der Lade steht hier. Habt ihr es gesehen? Geh nochmal zurück auf Vers 4, bitte. Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein. Undenkbar. Das ist eine Ortsbezeichnung. Undenkbar. Nur der hohe Priester durfte einmal unter ganz besonderen Opfer vorher dargebracht und dann noch mit einer Schelle unten dran, dass wir da rausziehen können, ne? Und was weiß ich, ihr kennt das, die ganzen Storys, ja? Ja. Oder war es beim Tempel dann so? Ja, auf jeden Fall, trotzdem wäre das eigentlich undenkbar gewesen, auch damals schon. Ja. Aber er hat die vor der Lade des Herrn anbeten lassen. Genau, das ist wichtig und das ist die Hütte Davids.
Aber es waren Leviter, das muss man dazu sagen, nur die waren befähigt, in die Gegenwart der Lade zu kommen. Die Lade, die Lade steht ja immer für die Gegenwart Gottes.
Nee. An der Stelle steht es.
Was?
An der Stelle steht es, aber später.
Ja, wir sehen, dass es noch andere waren auch. Und was auch wichtig ist.
Später dann.
Ja, man sieht es später noch. Was auch noch wichtig ist, dass es selbst Leviten. Wir müssen uns das mal auch ein bisschen vor Augen halten. Leviten, wenn du sagst, okay, jetzt mach mal deinen Priesterdienst zum Levit. Ja, klar, ich weiß, was ich zu tun habe. Wo sind die Viecher? Ne? Das kannten die nicht so. Das war für sie revolutionär. Die kannten Viecher abschlachten und Opfer darbringen und sowas, das war klar. Das wussten sie, was sie tun waren. Aber das war für die nicht normal, zu anbeten.
Das stimmt nicht ganz, ne? Gerade hier ein bisschen weitergegangen, da kommt ja erst noch der Psalm 105 dann und dann bei Vers 37. Erste Chronik 16 und da steht dann Vers 39. Den Priester so und so, Zadok und seine Brüder, die Priester ließ er bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe, die bei Gibeon ist, dem Herrn regelmäßig Brandopfer auf dem Brandopferaltar darzubringen, am Morgen und am Abend. Und zwar nach allem, was in dem Gesetz des Herrn geschrieben steht, das er Israel geboten hat. Also das war nicht abgeschafft. 1. Chronik 16, Vers 40. Dem Herr. Dann 39. Den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, ließ er bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe, die bei Gibeon ist. Was war denn das mit der Höhe von Gibeon? Das war vorher? Wie, das heißt, er hat die Hütte die Bundeslade weggeholt, in die Hütte Davids gestellt und die Priester hat er auf die Höhe gestellt und dort mussten sie opfern?
Hey, ohne dass die Lade da war.
Ohne dass die Lade da war.
Das macht doch keinen Sinn.
Aber es ist nicht da.
Aber bei der Wohnung ist das nicht die Lade.
Die Wohnung des Herrn.
Bei der Wohnung ist Herrn auf der Höhe, die bei Gibeon ist.
Ja, aber es ist nicht da, wo die Lade ist in
Jerusalem. Ist Gibeon nicht in Jerusalem?
Nee. Nee, Gibeon ist eigentlich eine Stadt irgendwo.
Alles so halb bis.
Aber es ist schon ein Stück weit weg.
Also vielleicht nochmal 37, zwei Verse vorher, Felix oder Gisela. 37, und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst täten nach dem täglichen Bedarf. Und Obed-Edom und seine Brüder, 68 Mann, und zwar Obed-Edom, den Sohn Jeduthuns und Hosa als Torhüter. Das ist vor der Lade, würde ich sagen, oder? Das heißt, vor der Lade waren die Leviten. Nee, gar nicht die Leviten. Asaf und die Torhüter. 68 Mann.
Mach nochmal Vers 38. Jeduthun war ein Lobpreiser. Wie ist das? Bei der Bundeswehr auf der Höhe. Über Gibeon nicht. Auseinander.
Sehr interessant.
Also er hat die einen ihre religiösen Akte weitermachen lassen und die anderen machen die Gegenwart.
Nee, das kannst du jetzt nicht so abfällig sagen.
Ja, das ist ja zu abfällig, genau, weil das war ja Gesetz, Gebot.
Ja. Wie der Herr es geboten hatte, also
ja.
Sie machten es schon. Nur irgendwo der Ort ist komisch. Aber
was ist denn Gesetz? Dass er nicht so geboten hat.
Der,
Vers 26. Oh, Moment.
Könnt ihr irgendwie Mikro nehmen?
Jetzt habe ich ein Mikro für mich.
Hier ist doch eins.
Okay, also 1. Chronik 21 ab 29. Denn die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe von Gibeon. Da 29, 30. David aber konnte nicht hingehen vor demselben, um Gott zu suchen, so war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Also da ist nicht der Ort, wo Gott war, wo er Gott gesucht hat, ist ganz klar, denn hier ist, oder? Das ist einfach.
Das war doch die Volkszählung, die hätte er nicht machen dürfen. Mhm. Die Volkszählung, das war eigentlich dann die Strafe, dass der Engel kommt und eine Christreise passt. Und dann kam dieser Engel mit dem Schwert, das war eigentlich keine Anbetung, sondern das war die Strafe auf seine Volkszählung hin.
Mhm. Und das, was du jetzt gelesen hast, war die Stiftshütte. Die Stiftshütte aus der Wüste, ne? Die ist bei Gibeon.
Ja, ja, das war die Stiftshütte damals, genau, klar. Immer.
Das ist die von Mose, nur bei ja. Heiligsten war nichts. Im Allerheiligsten, eben da haben sie angebetet eigentlich noch nach wie vor, aber im Allerheiligsten war nichts. Also die Bundeslade war dort nicht. Sie haben quasi hier, ich sag jetzt mal, okay, hier einen religiösen Dienst dort getan, aber hinterm Allerheiligsten war nichts. Er hat David diese Bundeslade nach Jerusalem gebracht, hat dort seine Hütte aufgebaut, die offen war für alle, hat einmal ein Opfer da gebracht und ab dann 24 Stunden, 7 Tage täglich Lobpreis und Anbetung mit extremer Betonung. Und das sehen wir sogar auf prophetischem Reden. Er hat sie sogar angeleitet, wie sie prophetisch von Gott hören und dann dieses prophetische Reden. Es gab Wechselgesänge. Er hat ihnen gesagt, sie sollen mit Zimbeln und so weiter loben. Zimbeln, hat irgendeiner gesagt, ein schlauer Mann, ja, nicht nur das, sondern es wäre nur gerne Schlagzeug. Also alles, was irgendwie Pauken und so weiter anscheinend auch.
Ja, Pauken gibt es auch. Also die Zimbeln sind eigentlich solche Becken, so kleine Klangbecken. Ja. Sowas wie Klangschalen in ganz klein.
Ja. Auf jeden Fall, was jemand behauptet hat, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber was jemand gesagt hat, ist, der das wohl ein bisschen studiert hat, dass das eigentlich auch völlig undenkbar war, weil das war alles aus dem Heidentum. Die Juden haben bis zu dem Zeitpunkt niemals irgendwelche Zimbeln, Tauben oder sonst irgendwas in
Heidentum
angewandt. Das hat David
da heißt
gemacht.
Chronik 16, Vers 7. Ja. Damals an dem Tag trug David zum ersten Mal den Asaf und seinen Brüdern auf den Herrn zu preisen.
Genau. Und jetzt lies mal weiter, wie?
Ja, das habe ich vorher schon gezeigt.
Ah, auf nächster
ja.
Vers.
Ja, aber das war vorher.
Alles war vorher, glaube ich, 1 und 2. Weißt du, wo sein Name ist?
Ja,
und
heißt
und seine
Tat.
Weiter,
nächster Vers.
Vers 16.
Ja,
eigentlich
kann man
hier liegen.
Ja, da steht es jetzt mit dem
Zittern
und mit dem.
Aber das hört sich an, als ob das doch Leviten waren, Satz vorher, oder? Einige von den Leviten, jetzt zählt er auf. Aber gut, ist jetzt nicht so bedeutend, denke ich. Ja. Sonst geht es um Trompete vor der Lage des Herrn. Okay, aber ich denke, wichtig war eigentlich, jetzt klar rauskommen, oder? Das Zelt, das eigentliche Zelt blieb da in Gibeon und da war auch der Opferdienst weiter. Aber die Lade, die im Zelt drin stand, wo das eigentliche Heiligtum, das hat David nach Jerusalem gebracht. Und hat dort ein eigenes Zelt, eine eigene Hütte dafür gebaut. Und ja, dann später, nach ihm dann ja, kam die, das Heiligtum ja in Tempel. Hätte sie das Zelt sowieso nicht mehr gebraucht dann im Tempel.
Kannst du noch kurz Vers 37? Aber ganz kurz nochmal, also das müssen wir nochmal nachlesen, weil diese Parallelstelle, die du gerade gesagt hast, die ist in 1. Chronik 21. Das ist viel später als 1. Chronik 16. Das ist also fünf Kapitel nach der Situation da. Und da müssen wir wirklich nochmal gucken, was denn da jetzt tatsächlich war und was nicht. Weil dann ist 1. Chronik 21 nur das Resultat von 1. Chronik 16. Weil er ja diesen speziellen Priestern da gesagt hat, in Gibeon sollen sie diesen Dienst tun. Und in 21 steht das dann nochmal erklärt. Ja, zu der Zeit ist es nämlich da. Die Stiftshütte. Aber das ist, weil er selber das ja angeordnet hat, dass die den Dienst da tun sollen, schon in Kapitel 16. Versteht ihr, was ich meine? Ja oder nein?
Nee.
Also du hast die Parallelstelle genannt, ja. Weil wir alle durcheinander waren. Warum steht an der Stelle, die wir gerade gelesen haben? Geh nochmal auf den Vers, bitte. Ich weiß nicht, wo er war.
Hä?
Nein? Ja, das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass das auf dieser Höhe Gibeon waren. Nein, nicht Kapitel 21, nee. Kapitel 16, vorher. Da stand irgendwas mit Gibeon.
Da stand da was von Gibeon.
Das ist doch das, wo wir gerade die ganze Zeit drüber hin und her diskutiert haben, oder nicht? Hm. Klick doch mal weiter auf Vers 40. Sondern nur drei weiter. Da. Den Priester Sadok aber und seine Brüder, die Priester, ließ er bei der Wohnung Jahwes auf der Höhe, die bei Gibeon ist, Jahwe regelmäßig Brandopfer auf dem Brandopferaltar darzubringen, am Morgen und am Abend, nach allem, was im Gesetz Jahwes geschrieben steht, das er in Israel geboten hatte. So, dazu war die Parallelstelle, die du dann angebracht hast, ne, als Erklärung, warum das da in Gibeon ist. 1. Chronik 21. Aber das ist ja viel später gewesen. Also da finden wir nicht den Grund, warum das der Punkt ist, warum er das da sagt.
Einfach zum Klarstellen, dass es zwei verschiedene
Orte sind. Das ist ja der Punkt. Es sind zwei verschiedene Orte.
Ja.
Ist
das
nicht in 1. Chronik 15, wo David dann die ganzen Levite und so weiter sammelt? Und da in Vers 4.
15, Vers 4.
Das ist die Hütte Davids hier wieder. Das ist wieder die Hütte Davids. Also 15 Vers 1 fängt es an.
Dann hätte er doch die gesegnet und eingesetzt, oder? Als
genau.
Genau.
Und da ist die Rede von der Hütte Davids.
Ja. Und die zelte Begegnung ist wieder...
Der zelte Begegnung ist aber das, was sie vorher hatten.
Okay. Und das ist, was in Gibeon ist. Das steht klar, also in 2. Chronik 1, 3.
Ja.
Ja.
Stiftshütte.
Ja.
Das sind zwei verschiedene Dinge.
Das sind zwei verschiedene Hütten. Ne? Du hast die Stiftshütte und da war aber die Bundeslade nicht. Die Bundeslade war zu dem Zeitpunkt in der Hütte Davids.
Ja.
Und wie gesagt, da war nur einmal ein Opfer und dann war es Anbetung. Aber in der Stiftshütte ging es weiter damit.
Und sie, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm gingen zu der Höhe, die bei Gibeon war, denn dort war das Begegnungszelt Gottes, das Mose, der Knecht Jahwes, in der Wüste gemacht hatte. Weiter. Die Lade Gottes jedoch hatte David von Kiriat Jearim heraufgebracht an die Stelle, die David für sie hergerichtet hatte.
Ganz genau.
Denn er hatte ihr in Jerusalem ein Zelt aufgeschlagen.
Ganz weiter. Genau.
Und der Bronzenaltar, den Bezalel, der Sohn Uris und so weiter gemacht hatte, war dort vor der Wohnung Jahwes und Salomo, die Versammlung, suchten ihn dort auf. Also, ja, das war da, wo die Lade, nicht die Lade war, sondern dieses Zelt.
Ja.
Das war jetzt 2. Chronik 1, Vers 3, ne? Ja. War das
also folgende. Es ist eindeutig, es war wirklich getrennter Gottesdienst. Es war einmal bei der Lade des Herrn in Jerusalem, die Hütte Davids, und aber der andere Gottesdienst in Gibeon mit dem Zelt ging weiter. Und erst als der Tempel fertig war, kam dieses Zelt dann nach Jerusalem, auch nach Jerusalem. Wobei, ob das da aufgestellt worden ist oder nicht, wahrscheinlich nicht. Was die mit dem gemacht haben, weiß man gar nicht.
Dann sind, glaube ich, beide Zelte ja mal wahrscheinlich dann irgendwo verschwunden.
Ja, dann haben sie ja diese Lade, haben sie ja in den Tempel gebracht. Und das Zelt, weiß ich nicht, das wäre ja dann irgendwo.
Das heißt ja, die zerbrochene Hütte oder Davids wird wieder aufgebaut werden.
Das war vielleicht einfach auch, weil der Herr das macht, als prophetisches Zeichen, dass es kommen wird.
Genau.
Weil es war ja quasi parallel, ein zweites. Die waren neu gesetzt, die waren im alten Bund, die hinaufgeopfert und trotzdem schon.
Es sollte ja der Messias auch erkennen. Sie sollte ja, das ist ja alles genau. Auch wichtig, ja, zum Zeichen. Und genau das benutzt ja nachher auch. Ja, in der Apostelgeschichte 15, wer war es, der Bruder? Jakobus.
Ja.
Genau, der Jakobus benutzt ja genau diese Stelle.
Jakobus benutzt genau diese Stelle, um zu zeigen, dass er eben, dass es ja schon alles prophezeit worden ist, ja, dass die Hütte Davids wieder aufgerichtet werden soll. Amos hat es prophezeit, ne, die abgebrochen war. Also die kam dann weg, als der Tempel gebaut worden ist. Die Hütte Davids war dann nicht mehr da. Ne? Und was mit der Stiftshütte passiert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß es jemand von euch? Aber im Prinzip wurde die Stiftshütte wurde zum Tempel. Wurde
durch den Tempel.
Ja, das die haben ja beim Tempel ist ja wieder der Vorhof und das Heiligste, das Allerheiligste, das haben wir in den Bibeln hinten drin und auch beschrieben, wie das da aussah.
Aber ich denke, für uns wesentlich ist zu sehen, dieses Vorhof und das Allerheiligste, das gibt es bei der Hütte Davids nicht. Und wie gesagt, es gab einmal ein Opfer und danach gab es eigentlich dann nur noch diese Anbetung. Mhm. Aber alles eben extrem, diese Betonung auf der Inspiration des Heiligen Geistes. Genau. Also, dass sie von Gott angegeben gesungen haben. Die haben nicht einfach nur Choräle runtergelabert oder irgendwie runtergesungen, ne? So, sondern wirklich inspiriert vom Geist Gottes sollten sie dort ihren Dienst tun. Wenn man das vielleicht noch mal ein bisschen... also in 1. Chronik 15, ich glaube Vers 37, müssten wir was sehen.
Also wir sehen einfach, dass das auch ein Bild war auf den neuen Bund schon, oder?
Genau.
37.
1. Chronik
15. Quatsch, 1. Chronik 16, 37.
16 oder 15?
16.
Gysi, 16.
Ja, aber wir haben es noch nicht angeschaut. 37.
Und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst täten nach dem täglichen Bedarf. Und jetzt schaut euch mal 1. Chronik 25, 1 bis 7 an. 25, 1 bis 7. Also da sind da diese ganze Aufteilung. Ne, dann. Genau. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die mit Zittern und mit Harfen und mit Zimbeln weissagten ihre Zahl. Die Zahl der Männer, die ihren Dienst hatten, war, jetzt gehen wir weiter, von den Söhnen Asafs, der nach der... Moment, zurück. Der nach der Anweisung des Königs weissagte. Seht ihr den Vers hier? Wer war der König? David. Und der David hat ihn gelehrt, wie er weissagen soll. In der Hütte Davids. Also in dieser Stille. Also das war nicht nur ne, Lieder singen jetzt den ganzen Tag, sondern das war wirklich prophetisch. Also, und das ist ja das, was der Hartwig so dann in seiner Lehre dann auch ja betont. Ich weiß eben, ich habe jetzt ein anderes gehört wie ihr, aber einfach dieser Punkt, diese Verbindung mit Gott zu haben, Gott zu kennen und zu Gott, ja, es geht darum, Gedankenfestung zu zerstören, ne, in der Welt und draußen. Und, und wie machen wir das? Indem wir Gott, zu Gott zurücksprechen, was er zu uns spricht, prophetisch. Ja. Wo eben der Teufel dann fliehen muss, wo Dinge passieren in der geistigen Welt, wenn wir das tatsächlich tun, wenn wir uns ausstrecken zu Gott, anfangen zu beten, Gott spricht zu uns, wir sprechen die Worte zu ihm zurück und dann passiert was in der geistigen Welt. Nicht nur Gott hört es, Gott hat Freude daran, Gott hat Wohlgefallen daran, es dient Gott, wir sollen Gott dienen mit den Frucht unseren Lippen, solche Sachen lesen wir eben, das ist alles David, ne? Das kommt alles aus dem Psalmen raus. Ne? Gott zu dienen mit der Frucht, das ist dieses wirkliche Opfer, was Gott will. Ja? Dass wir ihn eben lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Ne? Und wirklich dies uns selber darbringen als Opfer. Nicht Tiere, ne? Sondern uns bringen als Opfer, indem wir das und, aber einmal Gott hört es und er hat daran wohlgefallen, es gefällt ihm. Ja? Wir bringen ihm ein Opfer dar, aber der Feind hört es genauso. Und wenn wir praktisch seine Worte zu ihm zurückbringen, dann fängt er an für uns den Feind. Und wir geben ihm auch das Recht, den Feind zu verklopfen. Ja? Dann fängt er an, diese Gedankenfestung niederzureißen. Er fängt an, Dinge zu ändern, die geistige Umgebung zu ändern, dass wir wirklich, wenn wir das Evangelium predigen, dann so, ich interpretiere das mal so in Kurzform rein ein bisschen, was der Hartwig ja dann so ein bisschen sagt, ne? Indem wir das tun. Aber es hat eben viel zu tun mit wirklich von Gott hören, zu, nicht nur Lieder singen, sondern halt dieses Prophetische. Ja. Geist erfüllt zu spielen.
Ich glaube, da eben auch, also in meiner Übersetzung steht, unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs Geist erfüllt spielte.
Und was für ein Vers?
1. Chronik 25, Vers.
Prophetisch war das, aber das war
1. Chronik 25, Vers.
Weissagte.
2. Ach, ist das Weissagte bei da?
Ja.
Also
ja,
bei mir heißt es Geist erfüllt spielte.
Ja, genau.
Also unter der Anweisung des Königs Weissagte, ne? Geist erfüllt spielte. Ja. Ich glaube, das kannst du jetzt im Prinzip wahrscheinlich das Gleiche, aber das ist der Punkt. Ja.
Aber ich denke, vom Historischen her, glaube ich, haben wir es eigentlich sehr gut beleuchtet jetzt, oder?
Genau.
Ich denke, dass wir weitergehen. Was heißt das für uns?
Wir sollten die Amos-Stelle vielleicht nochmal lesen.
Jetzt, wo noch der Bezug dann zum Neuen Bund, zu Amos oder dann auch im Neuen Bund, Apostel.
Was ist Amos, welche Stelle?
Also wenn du heute mal noch ein bisschen mehr die Anweisung von David, dann 1. Chronik 25, 1 bis 7, könnt ihr mal zu Hause dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen. Da sieht man eben, wie insbesondere wie ihr Dienst ausgesehen hat.
Ja. Amos
9, Vers 11.
Zum Schluss, oder?
Amos 9, Vers 11.
Vielleicht noch da noch kurz einen Satz dazu. Asaf, der unter der Anweisung des Königs weiß, sagte, wir finden in den Psalmen, findest du einige Psalmen von Asaf.
Mhm.
Ja? Das heißt,
viele
sogar, ja, genau. Ja. Das heißt in anderen Worten, aber von wem hat er es gelernt? Von David. Ja? Ja. Er hat ihn da drin quasi gelehrt. Ja?
Genau. Auch Jedutun ist erwähnt, gibt es auch Psalme drin.
Ja. Ja.
Amos, findest du es nicht?
Doch, wie viel?
9,11. Also das ist der letzte Prophet vor ihrem Hannes dem Täufer?
Nee.
Amos?
Amos meinte.
Ah, Quatsch, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Amos ist einer von den Kleinen, genau. An jedem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Das und ist prophetisch an jenem Tag. Was ist jener Tag? Wann ist jener Tag?
Jetzt.
Nee.
Jetzt.
Mit Jesus. Mit Jesus, ja. Auferstehung, oder? Ja, mit dem Heiligen Geist natürlich. Klar, mit dem Kommen vom Heiligen Geist eigentlich ganz genau, oder? Vorher war es noch nicht mit Pfingsten. Genau. Mhm. Und dann haben wir auch schon erwähnt heute, Apostelgeschichte 16, glaube ich, war es, gell? wo Jakobus dann Bezug nimmt.
15.
Auf diese.
Aber das ist jetzt auch, jetzt habt ihr einen Vers gelesen. Wenn ihr mal zwei Verse vorher anfangt, dann da steht der Kontext. Also ist klar, da ist Gott am Rütteln und Schütteln. Amos 9, einfach ab Vers 7 oder was nicht. Also da steht der Kontext. Ja. Alle Sünder meines Volkes werden durch Schwert sterben, die da sprechen, das Ungewöhnliche nahen und nicht an uns herankommen. An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufbauen. Also es ist ja nicht einfach irgendwie.
Ja, vielleicht liest du einfach nochmal 9, Vers 9. Amos 9, Vers 9. Denn siehe, ich will befehlen und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie man mit einem Sieb schüttelt, und nicht ein Steinchen fällt zur Erde. Alle Sünder meines Volkes werden durchs Schwert sterben, die da sagen, du wirst das Unglück nicht herbeiführen und bis zu uns wirst du es nicht herankommen lassen. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut.
Und das wird jetzt ganz klar, wenn du jetzt dieses Zitat wieder von Jakobus anschaust, in Apostelgeschichte 15. Da redet er nämlich von Nationen.
Da geht es aber um Besitz hin. Da geht es nicht darum, dass die die Gegenwart Gottes haben, sondern dass die da reinkommen sollen. Das ist der Unterschied. Ne? Also nicht.
Also was mir noch nicht ganz klar ist, ist eben dieses, ich meine, bei mir steht auch noch die Überschrift, man gibt ja nicht viel auf Überschriften eigentlich, aber das kommende Königreich und die Wiederherstellung Israels. Also ist damit das erste Kommen Jesu gemeint, als Messias, oder eben das Wiederkommen Jesu, also vor dem tausendjährigen Reich und die Wiederherstellung Israels. Also ich hätte jetzt eigentlich immer gedacht, das Wiederkommen. Also wenn der Herr wiederkommt, dann richtet er die Hütte Davids auf. Das heißt, es gibt ja auch an einer anderen Stelle in Hesekiel die Prophetie und dann kommt mein König, David wird König sein in dem irdischen tausendjährigen Reich in Jerusalem und David sitzt auf dem Thron.
Für Israel als Nation, ja, weil das war nicht für Israel als Nation, Jesus. Das war nicht das Wiederkommen, aber das kommt ja noch, das ist Zukunft noch. Für Israel als Nation ist du richtig, ja. Aber vom Inhalt her, vom Sinn her, diese Hütte Davids als Form vom Gottesdienst, ist das schon für die Nationen seit Pfingsten der Fall.
Das ist ja wieder klar aus Apostelgeschichte 15, die sehr Jakobus zitiert.
Ja, so habe ich es nie verstanden und ist mir jetzt auch noch nicht einleuchtend, muss ich sagen, wenn Jakobus das jetzt zitiert. Wir können ja jetzt auf Jakobus gehen, ja. Mal, genau. Dann müsste man aber auch den Kontext da lesen, denn der Kontext heißt da kommt ja Paulus und sagt, legt eigentlich seinen Dienst vor die Apostel nieder und sagt, so und so war das. Und sie streiten herum, einige sind da, die sagen, ja, man muss aber auch noch die alttestamentlichen Gesetze halten. Und dann kommt Petrus und sagt, aber ihr wisst ja, wie das bei mir war, also sozusagen bei Cornelius. Welcher Vers bist du? 12.
15 ab Vers 12. Das ist eigentlich.
Genau, also Petrus stand auf und sagte: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat. Da bin ich jetzt noch bei Vers 7. Und dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, dass durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene.
Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hatte. Als sie aber schwiegen, als sie aber schwiegen, Vers 13, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird.
Gut, ich muss zurück, nochmal der Vers vorher. Das war interessant, vor dem Hütte Davids. Nochmal zurück. Zurück. 15, glaube ich, ne? Weiter zurück. Nochmal genau, 15, ja. 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das ist das neutestamentliche Volk aus den Nationen. Und mit diesem Volk richtet er die Hütte Davids wieder auf.
Ja, das ist jetzt allerdings Interpretation. Weil, also ich würde jetzt aus dem Kontext sehen, Paulus sagt, so und so war es in den Nationen.
Ja, also Simon, Paulus bestätigt so praktisch das Resultat schon von
dem. Genau, Simon, also Petrus sagt, stimmt. Der Herr hat uns von den Juden weggenommen auf die Nationen und hat ihnen auch den Heiligen Geist gegeben. Mhm. So, dann erzählen Paulus und Barnabas, was der Herr alles für Wunder getan hat. Mhm. Und dann sagt Jakobus, stimmt, jetzt fällt es mir ein, in Amos steht es ja auch schon, nach diesem, das würde ich jetzt interpretieren aus dem Kontext, nachdem die Zahl der Nationen, die Vollzahl der Nationen sozusagen eingegangen ist.
Ja, steht geht nicht da interpretierst du. Okay. Das steht ganz klar, Jakobus bestätigt jetzt das aufgrund von diesen Aussagen.
Sagt genau.
Okay, das steht ja schon geschrieben.
Also, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.
Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht.
Genau.
Genau, und dann?
Und damit stimmen sie überein. Und
damit stimmen sie überein.
Ja, aber das, also in meinem Verständnis wäre es, also ich sage jetzt mal mein Verständnis, die Zahl der Nationen und Israel, also Israel als Volk bekommt wieder eine Bedeutung.
Steht aber nicht da. Das ist nicht falsch. Das kommt wieder als Volk, als Nation.
Ja.
Aber von der Nation, der hier redet, und auf das spricht er auch diese alttestamentliche Verheißung aus, das ist die Nation aus den Völkern.
Und ist aber Israel bekommt doch eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Offenbarung sehe oder was, also jetzt mal. Ja, ja, das ist. Genau. Genau so. Und dann kommt Jesus wieder. Und dann, ich jetzt mal Verständnis, und dann Hütte Davids wieder aufgebaut. Das heißt, dann baut der Herr sein Königreich in Jerusalem, die Hütte Davids mit dem König David, tausendjähriges Reich. Nach diesem, genau, das eben nach diesem, was du sagst, eben die Zeit der Nationen und nach diesem kommt Jesus wieder. Ich richte die Hütte Davids wieder auf.
Mein Verständnis ist, dass
für Gott sind tausend Jahre ja wie ein Tag. Und ich verstehe das so, dass Gott es angefangen hat zu wirken, mit der Ausgießung vom Heiligen Geist, dass alle Nationen praktisch in seine Gegenwart kommen dürfe, dieses Allerheiligste, und eben sein Volk wiederherstellt, aber dass wir dort jetzt quasi noch nicht sind, dass es dieselbe Zeit ist nach diesem, weil für Gott sind 1000 Jahre ein Tag. Das ist für ihn eine kleine Zeitspanne, weißt du, wie ich meine? Also so verstehe ich es.
Jahre ist ja damit, also ich sage jetzt immer 1000-jähriges Reich, das wird nur an einer Stelle beschrieben, nämlich in Offenbarung 20, dass die Zeit, wo Satan gebunden ist, 1000 Jahre ist. Das ist die einzige Zeit, wo es heißt und wo der Begriff 1000-jähriges Reich eigentlich herkommt. Da ist der Satan. Ja, mit 1000 Jahre, nur ein Jahr, ein Tag. Ja.
Also nach unserem menschlichen Denken ist dann nach diesem, das muss ja jetzt gleich kommen, aber nach diesem, dass Gott der Heilige Geist ausgeschüttet hat auf alle Nationen, wird er auch sein Volk wieder herstellen, ist eigentlich eine kurze Zeitspanne, diese 2000 Jahre, sage ich jetzt mal, von der Ausgießung zum Heiligen Geist, bis das passiert. Das passiert vielleicht in den nächsten 10 Jahren, das wissen wir ja nicht. Vielleicht dauert es auch noch mal 50 Jahre, aber trotzdem ist es eine kurze Zeitspanne. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Spüre dir, was ich meine? Thema weg. Das finde ich, die passt jetzt nicht mehr, die Diskussion, ob 1000 Jahre für Gott viel oder wenig ist.
Ja, ich finde schon, weil wenn du so denkst, dann gehört es zusammen.
Aber das passt auch nicht in das Thema. Wir müssen mal ganz konkret dranbleiben. Auch für dich, deine Vision. Es geht hier um die neutestamentliche Gemeinde. Und zwar ganz grundlegend. Was für Gebote gibt's für das neue Volk Israel? Und deswegen haben sie sich getroffen, um denen keine alttestamentliche Laster aufzuladen, sondern was für Gebote. Also es geht inhaltlich total um den neuen Bund, dieses Volk aus den Nationen. Und deswegen macht es deine Interpretation in dem Zusammenhang keinen Sinn.
Ich meine, ich finde auch völlig richtig, was jetzt Hartwig dazu sagt, wie das ist. Ja. Also dieses...
wir gehen jetzt auch weiter. Was, ich denke, wir sollen das wirklich vertiefen, es geht jetzt nicht drum.
Ja. Der wird jetzt nochmal, macht man der theologischen Zeit sein Angeln, Opfer, danach dienen wir Gott.
Ja.
Das ist genau das, worin wir jetzt leben.
Ja.
Und ich glaube, die Hütte Davids ist mit Pfingsten halt die angefangen. Und wir werden wahrscheinlich dann das vollendet sehen, wenn Gott quasi die Stiftshütte und die Hütte Davids wieder zusammenbringt im tausendjährigen Reich. Ich glaube, da wird es wieder eins werden.
Ja, genau. Also. Eben nicht zu viel, hineininterpretieren, sondern denken.
Aber nochmal kurz an dieser einen Stelle, wo steht, danach werde ich sie wieder aufbauen. Das ist in Apostelgeschichte 15, Vers 16. Geh mal kurz bitte drauf. Das ist nach diesem, ne, danach, das ist ein Zitat, das ist Teil vom Zitat. Gehst du in Amos rein, dann steht da, an jenem Tag. Das heißt, für alle, die da noch keine Klarheit haben, guckt euch einfach diese beiden Stellen an, vergleicht, was da steht und lest die Kontexte nochmal. Ich selber auch, ich habe auch noch keinen Plan. Aber da steht danach, er zitiert, danach will ich zurückkehren. Und in Amos steht, an jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten. Jeweils zu gucken, was steht davor und so weiter. Gut, oder?
Ja, und außerdem zitiert er hier, wenn, ich weiß immer, da steht tatsächlich im Alten Testament, ob da an jenem Tag oder danach steht, er zitiert ja hier das Alte Testament.
Ja.
Er zitiert ja danach. Ja, und jetzt ist ja danach.
Nee, das ist ja nicht.
Er zitiert hier das Alte Testament. Und er sagt da danach.
Vers 14 macht für mich hier gar keinen Sinn. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darum gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.
Er zitierte die.
Nachdem Gott oder wenn Gott die Nationen aufbaut, so verstehe ich
das. Ja. Ich auch.
Ich möchte ganz kurz noch was sagen. Mir ist noch eingefallen, dieses und nach diesem, das kam mir ein bisschen bekannt vor. Und das ist, also in Joel gibt es ja dieses Zitat, so dass Gott nach diesem seinen Geist ausgießen wird. Und also Joel sagt es genauso. Also er sagt nicht an jedem Tag, sondern er sagt, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben und so weiter. Und ich habe eben gedacht, es ist komisch, dass dieser diesen, immer diesen damit angefangen und an jedem Tag oder und danach oder was auch
immer. Ja klar. Jesus ist der Sohn Davids.
Ja, in Apostelgeschichte, also Apostelgeschichte 2 wird es ja auch zitiert, ne?
Ja.
Und danach ist,
danach ist ja von der Zeit, von damals aus gesehen, ist es ja danach. Er zitiert ja das Alte Testament, wir sind jetzt im Neuen Bund.
Ja.
Und das ist ja jetzt danach. Also danach ist ab jetzt. So sehe ich.
Klar, eindeutig. Und Jesus ist ja der Sohn Davids. Wer soll die Hütte wieder aufrichten, wenn nicht Jesus?
Hä? Die Gemeinde?
Als Sohn Davids. Na, Jesus hat die Voraussetzung geschaffen natürlich dafür.
Aber Jesus richtet nicht die Hütte Davids wieder auf.
Ah, natürlich, was hat Jesus gemacht? Natürlich hat er sie aufgerichtet. Die Grundlage gelegt dafür, sonst gäbe es keine Hütte Davids.
Ja.
Ja, hallo, mehr auch nicht. Ohne das Opfer wäre gar nichts gegangen. Ist da klar?
Also, aufbauen ist deine Aufgabe, nicht Jesus' Aufgabe.
Das zu machen ist meine Aufgabe. Ja, und da will ich schon lang hin, aber ihr fangt an, da theologisch euch auseinander zu rupfen und zu tun. Und nochmal von da und da, genau. Was ist jetzt die Hütte Davids? Nach dem allem, was wir jetzt da stundenlang diskutiert haben. Was ist das für uns neutestamentlich ganz konkret? Genau. Die Form, eine Form des Gottesdienstes im Prinzip für die neutestamentliche Gemeinde, für die Gemeinde Jesu.
Genau.
Das ist es.
Genau. Die Vorlage.
Ja. Die Vorlage. Die Form. Mit Königen und Priestern. Priestern, Königen. Na.
Ich denke, es sind zwei wesentliche Aspekte, die da drin sind. Einmal Gott dienen, also nicht dieses. Das krasse Gegenteil von diesem Seeker-Friendly. Ne? Also was können wir machen, dass die Leute sich wohlfühlen bei uns im Gottesdienst? Ne? Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, Gott soll sich wohlfühlen. Also das ist das Thema. Nicht, dass Leute sich wohlfühlen, sondern dass sich Gott wohlfühlt. Das ist das eine Thema.
Gott zu erheben
Gott
über
zu
alles.
Erheben.
Gott groß zu machen.
Genau. Und das zweite Thema ist aber auch, den Feind eben zu schlagen. Also
und das
den
ist
Feind.
Der zweite Aspekt, genau. In diesem, und das ist Zusammenhang mit diesem geistlichen Kampf.
Genau.
Weil der Feind hört ja mit. Der Feind ist alle Zeit gegenwärtig. Und wenn wir Gott groß machen und ihn über alle Götter setzen, ihn erheben, dann demütigt es den Feind. Dann gibt es Gott den Freiraum, diesen Feind zu erniedrigen. Und was ist der Feind Gottes? Haben wir letztes Mal ganz groß gehört. Und die Feinde Gottes? Festungen, Höhe, Lüge. Philosophie, alles Antigöttliche. Also wenn wir Gottesdienst in dem Sinne machen,
wenn du kein Mikro hast, kann
ich habe Mikro, dann heißt es im Prinzip, dass man genau geistlichen Kampf tätigen oder kämpft, der effektiv ist. Ja. Hatte ich gesagt, genau an einigen Stellen, wir kämpfen nicht, ganz wenige Fälle direkt gegen den Feind. Ja, das machen wir bei Befreiung. Ganz konkret, wenn wir Befreiung machen, dann sprechen wir ihn an und befehlen ihm. Aber unser eigentlicher Kampf ist diese Art von Gottesdienst. Gott erhebe über allem. Gott groß machen. Gott alle Ehre zu bringen. Der Ruhm, die Herrlichkeit, die Macht Gottes zu proklamieren. Prophetisch. Mit unseren Worten, mit Bibelverse. Gott zu erheben. Und da sagt er, das demütigt und schwächt den Feind. Und das ist eigentlich der Weg, womit man auch den Völkern, den Heiden dient. Das ist der Weg, wie das wirkt, wie man Gott Freiraum schafft, zu wirken unter den Menschen. Wie man den Menschen damit dient, weil indirekt kämpft Gott gegen diese Mächte dann. Wir kämpfen nicht direkt gegen diese Feinde, sondern indirekt über unseren Lobpreis. Und Gott wird diese dämonischen Mächte erniedrigen. Und die Menschen, die verblendet sind, die zugemüllt sind von Lüge, vom Feind, die unfähig sind, Gott zu erkennen, die können es gar nicht. Ja? Die sind unfähig, weil eine Decke vor ihnen ist. Das nimmt diese Decke weg vor den Leuten.
Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht ein paar Bibelstellen dazu anschauen. Also einmal diese, ich weiß, müssen wir das groß anschauen, es ist jedem klar, 2. Korinther 4,4, der Gott dieser Welt, der die Sinne verblendet hat und so, kennen alle, anschauen. Also, dann schauen wir mal 2. Korinther 4,4 an.
Ja, das ist natürlich eine ganz grundlegende Bibelstelle.
Also, genau. Zweiter Korinther 4,4, Gieser.
Ja, ja.
Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Also es ist nicht mal vielleicht an der Stelle zumindest mal nicht unbedingt erkenntlich, weil es sagt Hartwig an einer Stelle noch relativ klar, es ist nicht, weil die nicht glauben wollen, es ist, weil sie nicht glauben können.
Mhm.
Weil der Gott dieser Welt ihnen die Sinne verblendet hat. Ja.
Genau.
Sie können es gar nicht erkennen, weil sie blind sind.
Ja. Weil sie zugemüllt sind. Das haben wir auch die Erfahrung gemacht auf der Straße. Jeder glaubt irgendwas. Die glauben was. Es ist der größte Nonsens, es ist die Lüge des Teufels, weiß ich was, Esoterik oder was sie selber zusammenbastelt haben. Sie glauben, der Mensch ist angelegt zum Glauben, aber sie können die Wahrheit nicht glauben, weil sie verblendet sind.
Das ist genauso wie der, wie der erste Boden, oder? Sie hören den Samen und es wird ihm geraubt.
Mhm. Mhm.
Kein Kommentar von Jesus dazu, der Teufel nimmt's und stiehlt's.
Ja,
ja.
Die Wahrheit, ja.
Ja, und eben, was wir jetzt halt wieder aus Apostelgeschichte und aus Amos sehen, ist, dass bevor quasi die Nationen wieder klar erkennen können, muss die Hütte Davids wieder aufgebaut werden. Angefangen hat es mit Pfingsten, haben wir schon gesehen. Ne? Aber ich glaube, dass diese Hütte, eben, was bedeutet es für uns? Ne? Insofern, in vielen Gottesdiensten, die wir haben, oder in vielen Arten und Weisen, wie wir das tun, eigentlich nicht wirklich steht. Zwar theoretisch, aber nicht praktisch. Also nicht, und da ist eben dann vielleicht interessant, sich ein bisschen anzuschauen, was bedeutet das denn, oder was gefällt Gott, und wie können wir wirklich diese Hütte wieder aufrichten. Ja? Vielleicht noch ganz wichtig, Jesaja 25, Vers 7, zu dem Zusammenhang. Hast du es? Genau. Dann wird er auf diesen Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker, also dann wird er, wer ist er? Gott.
Gott
wird es tun. Er wird auf diesen Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist.
Vers 8.
Und der Herr der Herrscher wird... Genau. Und der Herr der Herrscher, ja, genau.
Mach doch einfach Vers 8 hinter dran. Ja, da ging es ja weiter.
Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun, denn der Herr hat geredet. Also Gott wird es tun. Das ist ganz wichtig. Ich habe noch Psalm 95 aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was da steht. Aber ganz mal schnell.
95.
Moment, nehmen erstmal 2. Korinther 10. Ich weiß es nur nicht. Die Waffen sind mächtig und vernünftig. Müssen wir das anschauen? Kennt ihr alle, oder? Brauchen wir es nicht anschauen.
Ja.
Aber dass unsere Waffen mächtig sind und Vernünfteleien. 2. Korinther 10.
Zu wissen, wo was steht. Ansonsten
ich habe den Vers nicht. 2. Korinther 10. 3.
Ach,
bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und so weiter. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was ist die Aufgabe des Feindes? Was macht er? Ja, er will die Erkenntnis Gottes, dass die nicht da ist. Gibt keinen Gott. Welcher Gott ist schon der richtige Gott? Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, diese Vernunftlösung sollen wir zerstören. Es ist nur die Frage, wie machen wir das? Ja? Und nehmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird.
Ja. Also, sich Gedanke Erneuerung. Nehmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist Gedankenerneuerung. Hartwig gesagt, da ganz klar.
Das machen wir bei uns, aber wie machen es wir bei den anderen? Eben doch.
Wahrheit. Wir können nur Wahrheit.
Lass doch Detlef mal weiter da.
Wahrheit bringen.
Ja, genau. Also ein Punkt, ja, ist Wahrheit vollkommen richtig, was Conny natürlich sagt. Der andere Punkt ist aber tatsächlich eben das Hütte Davids aufbauen.
Ja.
Ja. Indem wir da praktisch einen Freiraum schaffen, dass diese Decke weg ist, dass wenn sie dann die Wahrheit hören, dann müssen sie sich immer noch entscheiden, natürlich. Ja, die Entscheidung nimmt ihnen auch Gott nicht ab. Gott lässt ihnen freien Willen. Aber er nimmt diese Decke weg, damit sie die Wahrheit überhaupt
erkennen können,
damit sie überhaupt offen sind. Und dafür ist eben das, glaube ich, dieses ganz Entscheidende, tatsächlich diese Hütte Davids. Ich wollte vielleicht noch eine tolle, also immer wieder siehst du im Alten Testament, siehst jetzt eben auch bei der Hütte Davids wieder, in den Psalmen, immer wieder straft die Könige und so weiter. Die haben ja auch ganz anders plötzlich angebetet. Die haben nicht nur der Herr ist groß und so weiter, sondern die haben dann solche Dinge gesagt wie Zerstör und Strafe und bla 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 und so weiter. Ne? Wer sind denn diese Könige? Ne? Die Könige meistens, diese Herrscher, die stehen ja für dämonische Mächte. Ne? Das sehen wir hier im Neuen Testament. Es sind dämonische Mächte, die über Regionen herrschen. Das sehen wir in Daniel und so weiter. Ne? Strafe sie, zerstöre sie, was immer. Also diese finden wir dann wieder in dem Psalmen solche Dinge. Und das ist unter anderem dann mit unsere Aufgabe, nicht, dass wir die direkt irgendwie, sondern indem wir unseren Lobpreis zu Gott bringen, dann kommt Gott und er fängt an, dort zu wirken, fängt an, dort Dinge zu tun. Und da ist zum Beispiel interessant, Mose 12, 12. Zweiter Mose, ich habe es irgendwo gehabt, ich weiß nicht mehr was. Zweiter Mose 12, 12.
Aber mit fünf Optionen, die können wir
ja durch. Ja, Zweiter Mose 12, 12. Also, und wann immer auch, nicht nur Könige, vor allem Götter, wann immer von Göttern die Reden ist, sind wir uns einig, sind eigentlich Dämonen gemeint, oder? Diese Götter sind nämlich nicht Götter, sondern sind Dämonen. Ja, es gibt nur einen Gott. Diese Götter, diese falschen Götter sind Dämonen. Und jetzt lest mal in 2. Mose 12, 12, ihr kennt die Stelle alle, ist mega interessant eigentlich. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen, ich ist Gott, ne? Und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen vom Menschen bis zum Vieh, auch an allen Göttern, an allen Dämonen, an allen Festungen, wie immer du das nennen willst. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Es ist was, wo wirklich mit unserer Berufung ist, dass der Herr diese Dinge tun kann.
Ja. Er sagt da, das Problem, was ist das Problem von der Gemeinde heutzutage? Ja. Punkt 1, sie dienen gar nicht Gott, sie dienen sich selber. Ihr Lobpreis, das ist ein Wohlfühl, ein Happy Hour in der Gemeinde. Man fühlt sich wohl, tolle Musik und weiß ich was. Man badet in diesem Lobpreis. Und in Wahrheit dient man gar nicht Gott damit, sondern dieser Lobpreis dient ihnen selber. Und Punkt 2, was eigentlich der Punkt ist, was eigentlich passieren soll, ja, dass diese Werke der Finsternis offenbart werden, bekämpft werden, die erkennen sie gar nicht. Die erkennen sie überhaupt nicht, da ist totale Blindheit drüber. Da sind sie selber mit Blindheit geschlagen. Ja. Und deswegen funktioniert das auch überhaupt nicht. Ja. Mit diesem Lobpreis in der Gemeinde.
Vielleicht nochmal der eine Punkt, wir haben vorhin gesagt, es gibt zwei Dinge, die wesentlich waren in der Hütte Davids. Einmal Gott dienen, das heißt Gott wohlgefällig sein, dass Gott hat Freude an der Frucht unserer Lippen, Gott hat Freude. Und das ist die Opfer, die wir da bringen. Gott hat Freude an diesen Dingen, egal wie du dich fühlst, egal was es ist, du bringst ihm Frucht deiner Lippen, ne? Du sagst ihm, er ist Herr und so weiter, das macht ihm, bereitet ihm Freude. Was lesen wir im Neuen Testament? Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Und das ist genau der Punkt. Ja? Wir können Lieder singen, jetzt haben wir halt wieder Lieder gesungen. Wir können Gebete beten, jetzt haben wir halt wieder gebetet. Die Gebete bewirken nichts, die Lieder bewirken nichts. Was bewirkt was? Der Glaube. Aber natürlich sollen wir beten. Wenn wir glauben, werden wir auch beten. Wenn wir glauben, werden wir auch singen. Aber es kann eben so schnell, und das ist diese Gefahr immer, ne, vielleicht auch so ein bisschen Sinnbild, keine Ahnung, das ist jetzt voll rein interpretiert, zwischen eben da, wo die Gegenwart Gottes ist, der Hütte Davids, und der Stiftshütte, die damals noch da war, wo sie immer noch ihr Opfer gebracht haben, aber halt im Prinzip leer war, ja, wo dann nur noch dieses religiöse Ablauf dann ist. Da findet zwar das Religiöse statt, ne, aber was Gott will, er will unser Herz, er will unseren Glauben, er will, was ist denn, ne, haben wir Glauben, dass wenn wir Gott anbeten, wenn wir hier zusammenkommen und Gott anbeten, dass wir jetzt wirklich Gott berühren, dass Gott uns hört, uns zuhört, wenn wir beten, dass wir ihn berühren, dass wir sein Herz berühren, dass wir, haben wir wirklich diesen Glauben, oder ist es nur, ja, es gehört halt dazu, wir machen es irgendwie, wir bauen es auch irgendwie ein, weil es sein muss. Ja? Naja, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Ist es wirklich Glaube da, dass es Gott erfreut, wenn wir das tun? Wenn wir zu ihm singen, haben wir diesen Glauben?
Also das eine, was er sagt, ist eben Glaube, ne? Hartwig jetzt. Und das andere ist eben, das fand ich jetzt auch besonders wichtig noch in dem, was er sagte, ist die Voraussetzung der Sauberkeit. Also das heißt, ich sage mal, in Amos steht eben auch drin, ich kann das Geplärr eurer Lieder dich nicht hören. Also das, was du schon sagtest, Conny, eben der Lobpreis ist es eigentlich nicht. Die Lieder sind es eigentlich nicht, sondern ist das das Herz. Mhm. Es ist die Sauberkeit und es ist auch das Verhalten 7 Tage in der Woche. Also nicht jetzt, man kommt zusammen, man singt ein Lied, oder singt ganz viele Lieder, aber unten drunter ist gar keine Sauberkeit, es ist gar keine Buße da. Er sagt ja sogar an einer Stelle, hast du dich mit deinem Mann gerade gestritten oder mit deinem Arbeitskollegen, dann gehört das in die Gemeinde, sagt er, der Hartwig. Ne? Dann gehört es eben, Buße zu tun, bekennen, damit Sauberkeit da ist, damit der Lobpreis und die Anbetung, die Prophetie überhaupt Kraft hat, bei Gott ankommt. Mhm. Ne?
Und was er natürlich auch sagt, Hütte Davids heißt Anbetung 24 mal 7, rund um die Uhr. Die Beständigkeit in dieser Anbetung ist ganz wichtig.
Das geht aber nur über Schichten.
Im Alten Bund über Schichten. Für uns Neutermist heißt gut, es ist gut, diese Gebetshäuser wären eigentlich gut, wenn sie genau in diesem biblischen Sinn fungiert und der Glaube dahinter steckt und die Bedeutung in dieser Bedeutung anbetet, dann hat es mit Sicherheit ganz viel Auswirkung und Effekt.
Ja. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe mir das auch mal angeguckt, Gebetshausbewegung. Da kannst du reingehen als Gast, dann betest du halt eine halbe Stunde mit und gehst wieder raus. Aber wer bist du? Wer ist? Also da müssen wir zusammenfügen, finde ich, das, was wir im Moment gerade lernen, nämlich Familie sein, so Gemeinschaft, füreinander verantworten, kein Individualismus mehr, sagt, genau.
Das hat mit dem Punkt eigentlich sehr stark zu tun, den du erwähnt hast, dieses reine, heilige Leben. Ne? Ich lebe, wie ich will, ich lade mal ins Gebethaus rein, mach mal da, am besten. Und genau. Auch immer diese Haltung, was kriege ich draus? Bringt es mir was? Ja, dieses Konsumentenhaltung. Ne? Gottesdienst, hat es mir was gebracht? Nee, ich diene Gott, nicht was bringt es mir, sondern ich diene Gott. Ja.
David hat seine Lobpreiser ausgesucht, berufen, haben wir gelesen vorher.
Ja.
Ganz konkret. Ja? So genau wie wir berufen sind, auserwählt sind.
Und Paulus sagt eben auch, betet ohne Unterlassen. Ne?
Genau.
Das betrifft ja den Einzelnen. Ne?
Ja. Ich denke, ganz wichtig ist bei diesem Gedanke, wo mir also richtig bewusst geworden ist, ganz wichtig ist, wenn wir zusammenkommen und Gott dienet, dass uns wirklich bewusst ist, Gott ist gegenwärtig. Der kommt, das sagt er auch an einer Stelle, kommt da wirklich örtlich ganz gezielt im Zusammenhang mit der Weckung. Ja? Dort, wo sich diese Anbeter treffen und Gott in Wahrheit im Geist anbetet, da kommt Gott örtlich dazu und ist gegenwärtig.
Richtig.
Und ist gegenwärtig. Und wirkt. Gott ist da. Und ich glaube, das ist für uns ein Punkt, eigentlich, wenn wir in Anbetung kommen. Es geht nicht um unsere Gefühle, ob wir jetzt gut drauf sind, ob wir jetzt gerade Lust haben, Gott anzubeten, sondern es geht um das Bewusstsein, wenn wir als Gemeinde vor Gott hinkommen und gemeinsam anbeten und beten. Er kommt, er ist da, er ist gegenwärtig, er wirkt, er demütigt den Feind. Natürlich im Glauben. Natürlich im Glauben. Anders macht es gar keinen Sinn. Ja? Aber ihn groß machen, gemeinschaftlich. Sagt ganz klar, Gott ist gegenwärtig. Das war die Ursache für viele Erweckungen, wo Gläubige über längere Zeit hinweg konstant Gott gesucht haben. Im Glauben.
Herrnhuter
nennt er 3, 4 Erweckungen. Herrnhuter nennt er mehr, nennt er.
Whitfield, sagte er.
Genau.
Hebridenerweckung.
Ja. Hm. Ja. Genau, irgendeine, also mehrere Erweckungen nennt er da ganz. Und das ging immer vorweg. Für mich ist das wirklich zum ersten Mal der Schlüssel, dass ich das erkenne, dass das der Schlüssel ist für Erweckung.
Und Hartwig nennt auch noch die Stelle Römer 12, Vers 1. Da heißt es eben ja, eben dieser tägliche Gottesdienst, ne? Sein Leib hingeben und dann Vers 2 kommt dann die Erneuerung der Gedanken. Also dieses, wer bin ich? Vor dem Herrn ständig. Gebe ich meinen Leib hin, dass er mich wirklich ganz hat? Erneuere ich meine Gedanken? Ja.
Also es ist natürlich ganz klar, ne? Es ist nie einseitig. Ne? Wir dienen Gott. Gott hat Freude daran und es wird auch auf uns Auswirkungen haben. So ist es nicht. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Hat der Herr Freude, habe ich Kraft. Ja. Es hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf uns. Eben, es kommt Kraft in unser Leben, es kommt, wenn wir dann wirklich auf der Straße sind, dann ist halt das wahrscheinlich dann nochmal eine andere Dimension, wie einfach nur so. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Aber es ist diese enge Beziehung mit dem Herrn, wo man eben Gott begegnet. Nicht ich glaube, nur
unser Ziel darf nicht sein, dass wir gute Ergebnisse haben, sondern unser Ziel ist wirklich die Beziehung zum Herrn.
Genau.
Ja, die Ergebnisse Beziehung. Folgt.
Das Ergebnis ist das, was sich automatisch einstellen wird. Ja, aber das sollte nicht unser Hauptziel sein, das Ergebnis zu produzieren, ne? Sondern eigentlich sollte es die Liebe zu Gott sein. Mhm. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen. Ja, das ist eigentlich darum, wo es geht.
Ja.
Wenn wir Gott lieben, dann wird sich auch das andere einstellen. Ja.
Genau. Und dann sagt er mit Recht natürlich, wenn wir uns wirklich in dieser Anbetung treffen, braucht die Gesinnung in einer Armee eines Soldaten. Ja. Es geht dann immer um mein und mein Denken und meine Wünsche und meine Vorstellungen und was mir gerade gefällt oder nicht, sondern in der Armee. Wissen wir, da gibt es Befehl und diesem Befehl muss gehorcht werden. Das wird, alles andere muss hinten angestellt werden. Und das ist ganz wichtig, ja, dass wir da auch eins sind in diesem Anbetung und dass wir erkannt haben, worum es geht, ja, und diesem Ziel gemeinsam nachjagen. Als Negativbeispiel bringt er Achan im Alten Testament, ja, als Volk Israel einzogen ist ins verheißene Land, ein Mann hat sich vergangen am geächtete Beute. Der hat Gott bestohlen, indem er irgendwelche Beute unterschlagen hat, geraubt hat. Das ganze Volk Israel, die ganze Armee musste darunter leiden. Sie wurde geschlagen. Es gab Tote. Wegen diesem einen Mann, der Gott nicht gehorsam war. Neuer Bund, genauso extrem, Ananias und Sapphira. Ja. Die zwei wollten, um sich zu privilegieren, haben sie belogen und falsche Aussagen gemacht. Und wenn man überlegt, wie knallhart, dass der Heilige Geist da eingegriffen hat und die rausgenommen hat. Oder? Also es ist eine ernste Angelegenheit, es ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern es geht wirklich um alles. Ja? Und wenn sich da eine Gruppe zusammenfindet und diesen Weg erkennt und diesen Weg geht, da ist Gott sehr, sehr klar in dem, was er macht und was er tut und wo er auch aussondert. Ja? Er sondert Leute aus, die nicht bereit sind, diesen ganzen Weg zu gehen und da nicht mitzumachen. Und er sagt auch, wenn wir diesen Weg gehen und wirklich da durchbrechen, müssen wir uns auch darauf gefasst machen, dass der Feind uns noch viel mehr Verdammnis und Anklage bringen wird, als Gegenreaktion.
Ja, das fand ich auch eine wichtige Sache eben. Je mehr wir der Welt entgangen sind, kommt der Ankläger. Ja. Die Anklage wird enorm zunehmen. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache für überhaupt von Endzeitzeichen. Ne? Verdammnis und Anklage ist die erste Waffe des Feindes, Tag und Nacht. Also steht in Offenbarung 12, Tag und Nacht ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor dem Thron Gottes verklagte. Ne?
Ja, das müssen wir einfach wissen. Ne? Der kann uns in Wahrheit nicht verklagen, da müssen wir also unsere Waffenrüstung einsetzen, unsere geistliche Autorität einsetzen und in unserer Erneuerung der Sinne einfach klar sein. Ja? Es ist der Feind, der uns verklagen will, nicht Gott verklagt uns der Feind und wir müssen uns genau mit derselben Waffe zurückschlagen. Feind, geh hinter mich, das dürfen wir nicht an uns ranlassen.
Ich glaube, dass, also was ich noch ganz enorm wichtig finde für diesen Fußboden, ist eben zum Beispiel jetzt Anklage, dass wir es auch nicht alleine tun. Ich bin der Alleinkämpfer und muss halt zusehen, dass ich alleine irgendwie selber klarkomme, sondern einen anderen in Anspruch nehmen und sagen, ja. Hey, bete mal für mich, ich bin unter Beschuss. Oder hilf mir mit, was sagt der Herr jetzt gerade? Und das eben nicht, wenn wir zusammenkommen, sondern eben, ich habe vorhin zu Edith gesagt, am besten jeden Tag mal jemanden anrufen und sagen, hey, stehst du? Kommst du durch? Oder was brauchst du gerade? Und also ich finde da wichtig, um eigentlich dieses Gefäß zu werden, was diese Autorität dann auch hat, eigentlich in die ganzen Strukturen nochmal von Paulus zu gucken, was er eben sagt, wie ist Leib Christi? Da Armee, Familie, vor dem Thron Gottes. Also Paulus hat ja extreme Offenbarung im Epheserbrief, im Kolosserbrief, was für eine erhöhte Position die Söhne Gottes haben. Und das betrifft sicherlich nicht so ein kleiner Kreis, wie wir jetzt gerade sind, sondern es betrifft eben alle Gläubigen, die eigentlich genau dahin kommen müssen.
Epheser 6, 18. Nach der Waffenrüstung kommt was?
Feldverhalten.
Betet alle Zeit für alle Gläubigen. Alle Zeit für alle Gläubigen. Das, was du sagst. Alle Heiligen. Alle Heiligen, ja. Für alle Heiligen. Nicht für die Ungläubigen. Das macht der Herr. Er öffnet ihnen die Augen, wenn wir Lobpreis, wenn wir in dieser Hütte Davids ihn anbeten. Aber für die Gläubigen müssen wir beten, für die Heiligen.
Und auch für mich, damit ich das Evangelium predigen kann.
Ganz genau, ja. Mit allem Gebet und Flehen, zu jeder Zeit, im Geist natürlich auch, das ist natürlich eine ganz wichtige Waffe. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Mikrofon.
Also wir waren ja bei meinen Eltern und es gab so einen Auslöser, der mich ziemlich aufgewühlt hat und ich bin dann komplett, also 2 Tage lang so wirklich absolut abgerutscht in Verdammnisanklage. Also es war total präsent und ich meine, ich kenne das, in meinem Leben war das früher ganz stark und Genau, und es war, ich habe auch zu Micha, ich habe es ihm auch erzählt und er hat auch für mich gebetet und dann wurde es schon besser und ich wusste auch, ich muss wirklich, du hast gefragt, gell, was kannst du für mich tun? Da habe ich gesagt, eigentlich nur Wort Gottes, weil alles so menschliche Zusprüche und so, das bringt halt nicht, das bringt was für 10 Minuten, dann ist wieder weg, dann, weil der Feind so präsent war und das war so krass, wie als ob man irgendwie eine Münze, als ob die zwei Seiten hat, eine helle und eine dunkle, und es war wie, als ob man die Münze bei mir umgedreht hat. Ich habe nur noch gedacht, ich bin ganz schlecht und ich habe es verdient, am Boden zu liegen, und ich habe es nicht verdient, aufzustehen. Das, und ich wusste genau, also ich meine, ich kenne das, wie das sich anfühlt, und ich wusste genau, ich muss jetzt wirklich die Wahrheit dem entgegensetzen und sagen, nee, das stimmt nicht. Gott sagt was anderes über mich. Und dann, du hast auch viel gebetet und wir haben geredet. Und dann, das war so krass, dann war das nach so 2-3 Tagen, war es wieder weg. Und ich habe gedacht, was war das eigentlich? Ich konnte es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie das kam, dass ich mich so gefühlt habe. Und auch jetzt ist das so wie, als ob ich kann das gar nicht greifen, diese Verdammnis. Aber das ist einfach, das ist wie, keine Ahnung, wie so ein Vorhang, der einem dann übergelegt wird und so. Und dann war noch so im Nachhinein, also ich habe auch da gewusst, das ist jetzt ein geistlicher Angriff, aber im Nachhinein habe ich gedacht, es war, glaube ich, auch echt, dass Gott verhindern wollte, dass ich stehe bei meiner Familie, weil da halt eben gerade so ein paar Dinge wirklich nicht gut sind. Und dann, als ich wieder mich aufgerappelt habe.
Aber Gott wollte das nicht verhindern.
Nee. Ja, genau. Ja, eben, der Teufel wollte es verhindern. Und ich hatte ja auch mit dir noch Kontakt, so bevor wir zu meinen Eltern gefahren sind, dass Gespräche zustande kommen und so weiter. Und genau, und dann, als ich dann wieder gestanden habe, da habe ich dann echt auch gebetet, okay Gott, wie bin ich jetzt, wie soll ich hier sein? Und habe gesagt, Gott, öffne mir Türen. Und dann habe ich am Freitag, hat sich das ergeben, dass ich ein Gespräch hatte mit meinen Eltern und direkt im Anschluss mit meiner Schwägerin. Und sie hat an dem gleichen Tag noch mit ihrem Mann, also mit meinem Bruder gesprochen. Und es war halt alles, es war alles einfach, glaube ich, ziemlich notwendig, weil also meine Schwägerin ganz verzweifelt war über bestimmte Situationen, wie es gerade ist, und meine Eltern sind auch, und egal, aber da ist halt einfach, würde ich sagen, ich denke, da ist ganz viel, wo der Feind sich gerade halt Land holt bei meinen Eltern. Und ja, ich meine, letztendlich, ich bete jetzt einfach, dass Gott weiterwirkt, aber es war notwendig, dass ich was gesagt habe. Und ich habe auch dann, also meine Schwägerin, ich war gerade am Zähneputzen, dann hat sie geklopft und gemeint, ob ich nochmal zu ihr kommen kann. Und dann habe ich echt gebetet und Gott gesagt, jetzt musst du reden. Ich habe, menschlich kann ich 1000 Dinge und Ratschläge geben, ich sehe ja, was hier schief läuft, aber ich habe so gesagt, es geht ja jetzt nicht um menschliche Ratschläge. Ich kann sagen und reden, was ich will. Gottes Geist und Gottes Wahrheit muss in die ganze Situation rein, nur dann wird es anders werden. Ja, genau. Also es ist irgendwie so ein Beispiel und auch Zeugnis. Ja.
Ja, das sind manchmal eben auch so Gedankenfestungen da oder kulturelle Dinge, wo der eine gar nicht sieht, wo man einfach aufdecken muss.
Da ist eben unser Glaube auch wieder gefragt, zu wissen, hey, natürlich bin ich nichts, ja, aber Jesus hat für meine Sünden am Kreuz bezahlt. Und ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Also ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Ja, in ihm, nicht in mir. Wenn ich anfange, auf mich zu schauen, dann ist es immer ein trauriges Bild irgendwo. Ja. Also da wird der Teufel immer noch irgendwas finden. Natürlich arbeiten wir dran, ne? Aber eben in ihm. Und das wieder nicht leichtfertig, ne? Ja, okay, ich bin ja in ihm so, ne? Ich kann leben, wie ich will, das meine ich nicht, das wisst ihr alle, ne? Aber wenn dann halt Verdammnis kommt, ich tue ja Buße. Das ist immer die Voraussetzung, ne? Ich beharre nicht in meiner Sünde, ich tue Buße, ich habe ein bußwilliges Herzen, es tut mir leid, und dann muss ich aber auch wissen und glauben, dass ich vergeben bin.
Und ich muss diese Vergebung annehmen, ich muss die Liebe annehmen und ich muss das auch wissen, wer ich dann bin in ihm. Ich bin sein Kind und er züchtigt seine Kinder, ja, aber er liebt seine Kinder auch, über alles. Ja.
Mehr als seine Kinder. Ja. Ihr seid ein auserwähltes, geheiligtes Priestertum. Das ist genau Hütte Davids. Wir sind mehr als nur Kinder, wir sind Priestertum. Gott hat einen ganz gewaltigen Auftrag für uns und Gott setzt uns eine ganz hohe Position. Das muss uns einfach immer wieder bewusst machen. Ja? Petrus, Neuer Bund, ihr seid ein auserwähltes, geheiligtes Priestertum. Wir stehen vor Gott und unser Lobpreis öffnet die Decke für die Leute, die nicht klar sehen, die in der Wahrheit in Lüge gebunden sind, die einfach nicht die blind sind, die zugemüllt sind. Das ist unser Job. Gott hat einen viel größeren Job, als wir vielmals denken. Und ich denke, das ist dran für uns, diesem Jahr da wirklich vorwärts zu kommen, zu wachsen. Und ja, Gott wird es bestätigen.
Und glauben wir dann wirklich, dass unsere Waffen mächtig sind? Ja. Glauben wir wirklich, dass es was bewirkt? Ja? Wenn wir beten, wenn wir Dinge tun, das ist so, so entscheidend, ja, dass wenn wir die Wahrheit sprechen, dass wir auch wirklich, eben ich glaube, das Problem ist nicht so sehr immer, was wie wir sagen, sondern glauben wir wirklich, dass das was in dem anderen auch bewirkt? Glauben wir wirklich oder haben wir das geht ja eh wieder da rein und da raus und bewirkt eh nichts, ja, oder was ist unser, auch da wieder irgendwo unser Glaube, wenn ich weiß, ich habe doch zu Gott geschrien, zu Gott gekämpft, Gott hat meine Gebete erhört und er wird mich zu Menschen führen, die, wie auch immer, ne? Was ist unsere Erwartungshaltung bei all dem? Und da habe ich halt auch gemerkt, das ist bei mir teilweise halt auch aufgrund von vielen negativen Erfahrungen oder halt nicht, es sackt es enorm in den Keller runter, ne? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber genau, und ich glaube, da dran dürfen wir echt, oder ich weiß, ich musste echt dran arbeiten, ne? Mein Glauben wieder aufzubauen. Weil einerseits sind wir dann hier und dann beten wir immer ganz fromm, ja, Herr, und alle die, ne, die wir mit dem geredet haben, die und Herr und mach und tu und wie und immer alle, die wir noch begegnen, Herr, mach und tu. Aber dann reden wir mit denen, haben eigentlich null Glauben, dass irgendwas passiert. Null Erwartung. Das wird jetzt wieder, ich hake das jetzt ab, ne? Ich mache jetzt meine Routine durch, mein Ding, dann habe ich gemacht, was ich machen soll. Ne? Ich war gehorsam. Aber dass da wirklich was passiert, wäre ich ja mehr geschockt als alles andere, ne? Wenn da jetzt tatsächlich was passiert. Wie jetzt was? Du willst dich taufen? Hilfe, was muss ich jetzt machen? Ne? So nach dem Motto, ne? Also, und ich glaube, ich weiß nicht, also mir geht es wirklich so. Ja? Du erwartest es ja gar nicht. Wie viel Glauben hatten wir denn in die Gebete, die wir vorher gesprochen haben? Es zeigt doch irgendwo unseren Glauben. Was ist eben, woran erkennst du deinen Glauben? An dem, was du erwartest. Was glaubst du wirklich? Was ist deine Erwartung? Was erwartest du? Erwartest du, dass der geheilt wird, wenn du für ihn betest? Oder erwartest du, dass ja, halt wieder nichts passiert, wie immer, oder wie auch immer, ja? Da dürfen wir wirklich dran arbeiten. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das was ist, was wir jetzt, es hat mit Gedankenerneuerung, es hat sich mit dem Wortfüllen zu tun, das wissen wir auch alles von Hartwig, aber es hat eben auch damit zu tun, ich glaube, darum geht es in der Hütte Davids, Gegenwart Gottes suchen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, Gegenwart Gottes suchen. In der Gegenwart eben offen reingehen und in der Gegenwart Gottes Zeit verbringen. Und streng genommen ja 24-7, ne? Das ist alles so großes Wunschdenken, ja? Aber es muss irgendwo für uns ein starkes, einmal stark sein im Wort, Schwert des Geistes und so weiter, aber auch stark sein eben in der Gegenwart Gottes. Und dann sprechen wir auch die Dinge prophetisch, ohne dass wir jetzt sagen, ja, so spricht der Herr, aber ich weiß, das ist, was der Herr der Person sagen will. Ich weiß genau, das ist, was die Person jetzt hören muss, ja. Und das kann normales Wort Gottes sein, wie wir es immer gemacht haben, aber wir sprechen es mit Autorität, wir sprechen es und da passieren dann auch vielleicht dann auch viel mehr Dinge, ja, als wir es bisher auch schon erlebt haben. Nicht, dass nichts passiert ist, wir haben aber mehr einfach.
Und das nicht nur zu Ungläubigen, sondern eben zu den Gläubigen, zu den Heiligen, so prophetisches Wort. Also das wollte ich noch sagen, das sagte Hartwig auch, dass Lobpreis eben nicht singen nur ist, sondern prophetisch reden, beten, Stille haben, Sprachengebet, also sehr viele verschiedene, also ich hatte früher mal so den einen
so im Kopf die Festung ist eben immer singen, stimmt aber gar nicht. Preisen heißt, mein Herz dankt, mein Herz preist den ganzen Tag. Mhm. Leise oder laut.
Mhm. Ja, Proklamation.
Also vielleicht wäre das generell, wenn wir uns darin tatsächlich üben wollen, auch so auch viel mehr dieses prophetische Reden, kommt mir jetzt nur gerade einfach rein von der Praxis her, dass wenn wir jetzt Lobpreis, was immer machen, dass man vielleicht wirklich irgendwo, wir haben jetzt zum Glück so schöne Mikros, die sind irgendwo und wenn einer was sagt, will prophetisch, weil es vielleicht Felix dann auch nicht immer merkt oder Heidi oder wer immer dann dran ist, ne, gerade, dass man einfach schon mal zum Mikro hinlauft, dann ist schon mal klar, ne, da ist irgendeiner, hat was vor oder nimmt das Mikro in die Hand oder was immer, oder der hat einen Eindruck vom Herrn, dann kann man eben runterfahren, wie auch immer, und Gelegenheit geben. Aber dass wir das uns wirklich danach ausstrecken. Mhm. Weil wenn der Herr da ist, dann will er auch reden. Genau. Dann will er auch wirken. Er will uns verändern. Er will zu uns sprechen.
Mhm. Ja. Und
unsere Gebetsrunde jetzt am Anfang fand ich eigentlich auch sehr schön.
Ja.
Und ja, das reicht so, wenn man einfach nur so Eindruck hat. Ein Gedanke kommt und man hat den Eindruck, der könnte von Gott sein. Weitergebe. Nicht sage jetzt ganz. So spricht der Herr oder weiß ich was, die große Propheten, braucht es gar nicht. Sondern wenn man den Eindruck hat, das könnte jetzt der Herr zu uns sagen, gibt es weiter, das ermutigt vielleicht der ein oder andere oder was auch immer der Herr dann sagt oder worauf es ankommt.
Ja. Also ich glaube eben einfach dieses viel mehr dem Heiligen Geist den Gottesdienst noch übergeben. Ja, also
genau.
Gott dienen einen, ja. Und er, wenn wir ihn erheben, dann wird er auch uns wieder dienen, ja? Weil er will hier sein Reich bauen. Und er weiß, so wie wir sind, kann er mit uns eh nichts anfangen, also muss er uns dienen, damit er sein Reich bauen kann. Ne? So.
Muss nicht, aber er wird. Genau. Ah ja.
Was? Ja. Sollen wir uns diese Woche Dienstag treffen? Hier um 7 oder wie viel Uhr, 8? Wer schafft nicht?
Ich schaffe. Wie viel Uhr? Aber 7 Uhr hier sein wird gehen.
Nee, 7 Uhr?
Wer ist denn mit Essen?
Und wie wäre es, wenn man einfach den ganzen Abend
hier? Ja, hier. Hier.
Wenn man jetzt nicht mehr so dazukommt und das Essen mal ausfallen lassen?
Ja, wir können.
Ja, das Essen geht ja nicht so lang. Wir müssen ja nicht 3 Stunden essen. Ihr sagt uns, was es gibt, und wir sagen dann, ob wir essen wollen oder nicht. Ja. Nee, Essen ist ja wie Gemeinschaft ist genauso wichtig, auch untereinander. Klar, meine, könnt ihr mal ausfallen lassen, wir sind nicht gesetzlich, das ist auch klar. Aber Fasten tun wir ja auch nicht.
Ja,
grad, oder? Ja, ja, genau. Ja, aber dann machen wir, würde ich sagen, oder machen wir sonst kein Programm, sondern machen wirklich mal dann anschließend einfach Anbetung, Lobpreis, Herrsuche, wie man so. Genau. Den Raum für den Heiligen Geist. Haben wir das Programm auch schon.
Sagt ja auch, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas. Psalm oder irgendwas, mhm. Prophetie, genau. Oder irgendwas.